Nah dran. Das Magazin für Bielefeld. Nah an den Themen, nah an den Menschen, nah an der Stadt.
Guten Abend, liebe Mitmenschen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Nah dran im Gespräch. Heute mit der freien Journalistin und Autorin Marion Meyer. In ihren Veröffentlichungen setzt sie sich immer wieder gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus ein. Und auch für ihre Umgebung hat sie stets offene Augen und Ohren. Ursprünglich ein Kind der Küste, hat es sie vor etwa 50 Jahren nach Bielefeld verschlagen. Folgen Sie uns in den nächsten etwa 50 Minuten auf einer Reise zu einigen Stationen ihres bewegten Lebens. Musikalisch illustriert mit von ihr persönlich ausgewählten Titeln. Mein Name ist Gisela Pade. Zu Beginn lassen uns die Beach Boys von Kalifornien träumen.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA.
Und nun sind Sie nahe dran, im Gespräch mit Marion Meyer und Hans-Jürgen Pade.
Guten Morgen, Frau Meyer.
Guten Morgen, Herr Pade.
Schön, dass Sie heute Zeit haben. Ich erinnere mich mit Vergnügen an die Lesung vor ein paar Tagen. Es war am Freitagabend im Movement Theater. Da haben Sie etwas über Seemannsfrauen vorgelesen aus Ihrem Buch mit dem Titel »Ich fahr dann mal mit«. Seemannsfrauen gelten ja im Allgemeinen als die Zurückgelassenen. Aber in Ihrem Fall war das ganz anders. Diese Frauen wurden aktiv und wurden auch durch ihre Männer ermuntert, was zu der Zeit gar nicht selbstverständlich war.
Ja.
Dieser Bezug zur See ist bei Ihnen ja nicht zufällig, denn Sie sind eigentlich direkt an der See geboren, und zwar in Bremerhaven. Jetzt gehen wir mal ein ganzes Stück zurück in Ihrer Lebensgeschichte und fangen mal an mit Ihrem Geburtstag. Wann war der genau?
Der war am 10. Februar 1947. Und das, was heute Bremerhaven heißt, hieß damals noch Wesermünde. Bin also in Wesermünde geboren. Kurz darauf hat sich der Name dieser Stadt dann verändert. Und es soll an dem Tag, an diesem 10. Februar, sehr, sehr kalt gewesen sein. Es war ein sehr kalter Winter.
Ja, das war in dieser Nachkriegszeit einer der kältesten Winter überhaupt.
Ja.
Wie war es denn bei Ihnen zu Hause? Wie konnten Sie diesen Winter überleben? Wie war es mit Heizung zum Beispiel? Wie war es überhaupt mit Mitteln des täglichen Bedarfes?
Ja, das war nicht einfach. Es war ja 2 Jahre nach Kriegsende. Die Stadt war total zerstört. Die meisten Menschen hausten in Ruinen. Und meinen Eltern war es gelungen, einen Raum zu mieten in der Wohnung einer Familie, die sie aber nicht kannten. Dort gab es keine Heizung. sondern es gab was, das hieß Kohlehexe oder so. Auf jeden Fall soll es so eine Kiste gewesen sein, in welche man Kohlen füllte. Und ich war 2 Monate nach der Geburt todkrank. Meine Eltern waren in großer Sorge und es war kalt.
Irgendwann waren sie dann wieder gesund, aber die Kälte blieb. Und wie war es mit Lebensmitteln? Wie war da die Versorgung?
Die Versorgung war sehr schlecht, aber mein Vater war Tischler und Zimmermann. Wie viele andere in der Zeit auch, ist er morgens los aufs Land gegangen und er hat einen Sack Nägel mitgenommen und Werkzeuge, die er noch hatte, und hat die getauscht bei den Bauern für Lebensmittel.
Ihr Vater war Tischler und Zimmermann.
Ja.
Er war aber auch noch mehr. Ihren Vater hat es doch hinausgezogen, zur See.
Ja, so wie seinen Vater. Also mein Großvater war Schiffszimmermann, auf Segelschiffen noch. Und mein Vater war dann auch Schiffszimmermann. Damals, zu der Zeit, also kurz nach dem Krieg, hatten die Schiffe noch sehr viele Holzanteile. Und dafür war er zuständig, die zu pflegen, reparieren.
Wie ist denn Ihre Kindheit verlaufen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, wir sind in jedem Jahr umgezogen. Und das hatte damit zu tun, nach dem Krieg gab es keinen Wohnraum, dann wurde gebaut. Jeder Umzug brachte einen Vorteil. Und meine Mutter, die war ja immer alleine mit mir, mein Vater war auf See, die hat immer sehr darauf geachtet. Einmal war es ein Zimmer mehr, einmal war es sogar eine Badewanne. Also das ist das, woran ich mich erinnere, dass wir so oft umgezogen sind. Ich war im katholischen Kindergarten und ich war in einer katholischen Grundschule, in der Diaspora sozusagen. Ich erinnere mich an Nonnen, die meine Lehrerinnen waren und die sehr streng waren.
Gab es denn in dieser Grundschulzeit schon Lieblingsfächer?
Auf jeden Fall. Alles, was mit Sprache zu tun hatte. Das war damals schon so. Rechnen war so nicht so meine Leidenschaft. Und das hat sich so gehalten auch, bis zum Abitur.
Und wie war es mit Spielkameraden?
Wir lebten im 5. Stock eines Hauses, was um die Jahrhundertwende gebaut worden war. Und da gab es viele Kinder. Also wir haben auf der Straße gespielt, natürlich. Autos gab es sehr wenige. Interessante Autos waren für uns die schicken Autos der GIs. Bremerhaven gehörte ja zu den Städten, in denen es sehr viele GIs gab. Ja, die Autos, die fanden wir klasse.
Was waren das für Spiele, die da gespielt wurden?
Es gab Brummkreisel. Das heißt, man musste so einen Tonkreisel mit so einer Peitsche ans Drehen bringen. Dann, was ich auch noch sehr gut in Erinnerung habe, das war das Spiel mit Tonkugeln. Marmelspiel nannten wir das. Also jedes Kind hatte einen Beutel mit diesen eher unscheinbaren braunen, rötlichen Tonkugeln und einen Beutel mit diesen sogenannten Klickern, mit diesen Glaskugeln, die so wunderbare Formen hatten, wo man so durchschauen konnte. Und daran erinnere ich mich.
Schön. Ihr Vater war oft auf See, oft abwesend.
Ja.
Was hat er denn in seiner Freizeit, wenn er an Land war, auch gern gemacht?
Mein Vater ist ja in Hamburg geboren und in Hamburg aufgewachsen. Und er gehörte zu einer Gruppe von sogenannten Swing-Jungs, weil er gerne tanzte, Swing. Und er war immer mit seiner älteren Schwester zusammen in diesen einschlägigen Swing-Lokalen. Aber die Nazis wollten nicht Swing, sondern die wollten Marsch. Und diese jungen Menschen, die wollten aus der Reihe tanzen. Das war für einige sehr gefährlich, die auch ins KZ gekommen sind. Einige ins Arbeitslager. Aber diese Musik, diese Swing-Musik, die ist was, was meine Kindheit auch begleitet hat. Weil meine Eltern, die sind sehr gerne ausgegangen. In Bars, wo man tanzen konnte. Also die haben beide immer sehr gern getanzt.
We'll be right back.
the Mood war das, mit Glenn Miller und seinem Orchester. Im Gespräch mit Marion Meyer geht es jetzt um erste Entscheidungen zur Berufswahl und wechselnde Perspektiven.
Nach der Grundschule, wie ging es dann weiter?
In dem Jahr, in dem ich das vierte Schuljahr beendete, wurde im Land Bremen eingeführt, dass Kinder schon nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen konnten. Vorher war es auch nach der sechsten. Und so kam ich nach der vierten Klasse auf ein neusprachliches Gymnasium.
Was gab es denn an diesem Gymnasium für Fächer, die Ihnen besonders lagen?
Also ich mochte sehr gerne Deutsch. Da hatten wir einen Lehrer, das war ein junger Mann. Alle anderen waren steinalt. Und dieser junge Mann, dieser Deutschlehrer, der hieß Herr Weber, der hat uns begeistert für moderne Literatur. Der hat uns Gedichte von Ingeborg Bachmann zu lesen gegeben, hat mit uns Brecht gelesen. Also das war ein Lehrer, der mich wirklich sehr beeindruckt hat und der mich auch in gewisser Weise geformt hat. Und wir waren die erste Generation, die auch Französisch lernten.
Haben Sie das gern gemacht?
Sehr gerne.
Haben Sie eine Beziehung zu Frankreich, vielleicht auch durch die Sprache?
Ja.
Wenn man jung ist und begeisterungsfähig, dann hat man ja vielleicht auch sowas wie Idole oder Vorbilder. Wer war das denn für Sie?
Als ich so ein Teenie war oder so, da waren es natürlich so Schlagersänger oder Filmschauspieler. Und in dem Sport, den ich damals gemacht habe, ich war Rollkunstläuferin, dort gab es auch so Idole. Auch Eiskunstläufer, Marika Kilius zum Beispiel, ne? Die fand ich natürlich klasse. Aber später, im Zuge der Befassung mit Philosophie, waren es Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Das war für mich sehr bedeutsam zu sehen, dass zwei Menschen, männlich und weiblich, wirklich so eine Eigenständigkeit für sich leben konnten, aber gleichzeitig sich in Liebe, Sympathie und so weiter verbunden fühlten, auch durch die gemeinsame Sicht auf die Welt. Und sowas wollte ich in meinem Leben auch.
Irgendwann kommt ja während der Schulzeit, wenn die sich dem Ende zuneigt, der Moment, wo man sich sagt, was will ich denn mal werden? Wie war das bei Ihnen?
Ich wollte eigentlich Bibliothekarin werden. Habe dann da Praktikum gemacht in einer Bibliothek, in der Stadtbibliothek. Hatte dann aber den Eindruck, dass es doch nicht so das Richtige für mich sei. Ein bisschen staubig und ein bisschen eng.
Zu trocken.
Trocken ist ein gutes Wort. Das passt zu staubig, ne? Aber ich hatte ja auch noch diese Leidenschaft für die fremden Sprachen. Und so habe ich dann Französisch studiert. Im dritten Semester in Frankreich, teilweise in Caen, in der Normandie und teilweise in Paris. Und ich war zu dieser Zeit sehr frankophil. Ich mochte die Sprache sehr, ich mochte die Kultur sehr, die so anders war als die Deutsche. Ich mochte die Franzosen. Ich hatte ein Velo Solex, mit dem ich mobil war. Dann bin ich am Wochenende immer mit dem Bus ans Meer gefahren. Trouville und Honfleur, damals noch kleine Orte, inzwischen sind das ganz moderne Küstenorte. Es war eine Zeit, die ich wirklich sehr genossen habe.
Ja, diese Freude daran merkt man Ihnen heute noch an.
Ich hatte ja das Glück als Jugendliche, dass Adenauer und de Gaulle es wirklich fertiggebracht haben, diese sogenannte Erzfeindschaft mit den Franzosen, unseren Nachbarn, zu begraben. Und ich habe sehr profitiert von dieser deutsch-französischen Freundschaft.
Was haben Sie dann gemacht?
In Bremen, da gab es damals ein anderes Schulsystem. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das so organisiert, dass Hauptschule, Realschule und Gymnasium in einem Gebäude sich befanden. Sogenannte kooperative Gesamtschulen waren das. Und da war die Lehrerausbildung so, dass man quasi an allen Schulformen unterrichten konnte, je nachdem, welche Fächer man gewählt hatte. Und ich hatte Französisch und habe dieses unterrichtet an beiden Schulformen, Realschule und Gymnasien, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe.
Wie lange?
Damals gab es noch diese Lehrerausbildung, die war 3 Jahre, in der man aber gleich quasi reingeschmissen wurde in dieses Geschäft. Man bekam gleich eine Klasse, gleich volle Unterrichtszahl. Man musste dann nebenbei noch solche Seminare besuchen. Man nannte das, glaube ich, Beamtin auf Probe. Ich habe sehr gerne unterrichtet mit den Kindern. Das war mir eine wirklich große Freude. Aber rund um das Unterrichten also alles, was mit Organisationsform und so weiter zu tun hat, das war mir doch ein bisschen sehr eng. Und dann waren die 3 Jahre zu Ende. Ich habe dann die 2. Lehrerprüfung bestanden. Und dann ging es ein paar Tage später ins Rathaus, um dort zu schwören, dass man diesem Staat dienen würde und dass man dann Beamtin wäre. Und ich war einen Tag Beamtin, Herr Pade. Weil nämlich nach diesem einen Tag habe ich gedacht, ach nee, das ist doch nichts für mich.
Haben Sie das jemals bereut, diesen Beamtenstatus aufgegeben zu haben?
Auf keinen Fall. Obwohl, ich lebe unter Bedingungen, die, wäre ich Beamtin, so nicht wären. Finanzielle Bedingungen.
Verstehe. Beamter, das hieß ja früher und auch heute immer noch Sicherheit in erster Linie, aber eben auch Enge. Und Sie haben sich dann doch für die Weite entschieden.
Ja. Ich hatte auch so einen Theoriehunger. Also ich wollte unbedingt noch mehr lernen. Und so kam es dann zu diesem 2. Studium hier in Bielefeld.
Und was war der Inhalt dieses Studiums?
Da habe ich auch wirklich wieder sehr viel Glück gehabt. Da gab es hier noch eine Fakultät, wo man 3 Fächer studieren konnte, Pädagogik, Psychologie und Philosophie. Und das hatte ich mir ausgesucht, auch wegen meines Interesses an Philosophie. Ja, das war wirklich klasse. Das habe ich sehr genossen, vor allen Dingen die Zeit.
Das heißt, das war verantwortlich für Ihren Ortswechsel?
Nee, verantwortlich für den Ortswechsel war vor allen Dingen die Liebe. Ich hatte mich in einen jungen Mann verliebt, der hier in Bielefeld lebte und hier studierte.
Da haben Sie sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
Das ist wahr, ja. Aber eigentlich war beides angenehm.
Schön, wenn man das sagen kann.
Ja.
Wie ging es nach diesem 2. Studium weiter?
Nach dem Diplom habe ich 1 Jahr in der Hedwig-Dornbusch-Schule gearbeitet. Die wurde ja damals betrieben vom Bund der Frauenvereine. Und ich wollte gerne dort sowas einführen wie eine Kooperation mit dem Frauenhaus, was damals neu war, das autonome Frauenhaus. Das war dann doch ein bisschen zu viel für diesen Bund der Frauenvereine. Und so habe ich dann diese Arbeit, die ich eigentlich auch ganz gern gemacht habe, nach 1 Jahr wieder verloren.
A Göttingen. Dieses Chanson schrieb die französische Sängerin Barbara 1964 nach einem Konzert in der Deutschen Universitätsstadt. Und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de paix, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils le savent mieux que nous. L'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense. Mais les contes de notre enfance, il était une fois, commencent. À Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu, les roses sont belles. À Göttingen, et nous, nous avons nos matins bleus, mais là, on risque de Verlaine, que c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire, et nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes. À Paris ou à Göttingen, en fait, jamais te reviennent le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Tididi, tididi, tididana. C'est bien joli tout de même, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Von ihren Erfahrungen auf zahlreichen Reisen und von ihrer Arbeit als Journalistin berichtet Marion Meyer nun im Gespräch mit Hans-Jürgen Pade.
Nach diesem einen Jahr in der Hedwig-Dornbusch-Schule, was haben Sie dann gemacht?
Danach bin ich erstmal gereist in den USA und Mexiko. Ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt.
Wie haben Sie das finanziert, diese Reisen?
Ich hatte gespart. Ich habe da also ausreichend verdient, habe in einer Wohngemeinschaft gelebt. Wir waren eine der ersten Wohngemeinschaften in Bielefeld überhaupt in der Rohnstraße. Wir haben da gut gewirtschaftet, darum waren wir ja auch unter anderem zusammengezogen. Und ich hatte genug Geld für ein paar Wochen.
Was haben Sie für Erfahrungen oder vielleicht auch Erkenntnisse mitgebracht von diesen Reisen?
Dass die Amerikaner, ich war ja nur in Kalifornien und in Mexiko, dass die sehr, sehr freundliche Menschen sind. Die immer noch so ein bisschen so einen Pioniergeist in sich haben, hatte ich den Eindruck, obwohl es war 1975. Und wann immer die hörten, wo wir herkamen und was wir machen wollten und so, die haben uns immer eingeladen zu sich nach Hause. Die haben uns zu allen möglichen Sehenswürdigkeiten gegondelt. Sowohl alte als auch junge Menschen waren sehr freundlich und sehr zugewandt.
Wenn Sie auf das heutige Amerika einen Blick werfen, was stellen Sie da fest?
Da wird es mir schlecht. Das Land ist ja wirklich gespalten und möglicherweise wird Herr Trump wieder Präsident. Es wird wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Er ist ein großer Frauenfeind, er ist Rassist und wenn ich daran denke, dann wird mir wirklich schlecht.
Sie haben eben gesagt, Trump ist ein Frauenfeind.
Ja.
Kommen wir mal zurück auf das Frauenhaus im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit. Würden Sie sich als Kämpferin für Frauenrechte bezeichnen?
Ich bin Feministin.
Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Ist-Zustand heute, was die Frauen in unserem Land angeht?
Manche denken ja und sagen es auch gerne, dass wir ja heute eigentlich die Gleichberechtigung erreicht hätten. Das ist für mein Verständnis nicht richtig. Ich bin immer sicherer, jedes Jahr, dass Frauen in dieser Gesellschaft es schwer haben, als gleichberechtigte Menschen anerkannt zu werden.
Über Berufswahl, Wunsch und Wirklichkeit haben wir gesprochen. Sie haben ja eigentlich das gemacht, was Sie wollten, letzten Endes. Sie haben damals diesen jungen Mann kennengelernt, deswegen Sie nach Bielefeld gezogen sind. Wie hat sich diese Beziehung denn entwickelt?
Das ist eine gute Frage, weil diese Beziehung zustande kam in einer Zeit, in der vieles auf dem Prüfstand war. Und in der wir dachten, dass Ehe oder eheähnliche Beziehungen möglicherweise sehr einengend sein könnten. Und das wiederum hatte dann Konsequenzen für die jeweilige Beziehung.
Das heißt also, die Beziehung endete irgendwann?
Ja, die Beziehung endete und mündete, und das ist ganz wesentlich für mich, darin, alle Frauen in dieser WG sind ausgezogen, haben sich von ihren Partnern getrennt. Ich war die Letzte und sind dann wieder zusammengezogen, die Frauen. Sodass wir über viele Jahre eine Frauen-WG waren.
Sie kannten sich ja schon länger und wussten genau, dass sie sich gegenseitig vertrauen konnten.
Ja, kann man so sagen, ja.
Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den wir am Anfang schon angesprochen haben, nämlich zum Schreiben.
Ja.
Wie fing das denn an?
Ich glaube, es fing schon an in der Schulzeit. Es gab da eine Schülerzeitung, in der ich schon mal was geschrieben hatte. Und ich gehöre zu den Mitbegründerinnen des Bielefelder Stadtblatts. Also Journalismus war eine Leidenschaft von mir, das kann man so sagen. Politischer Journalismus ist es heute noch. Und mit dem kontinuierlichen Schreiben fing es eigentlich an am Bielefelder Stadtblatt.
Sie haben bis zum Ende dieser Publikation daran mitgearbeitet?
Nein, weil zwischendurch habe ich dann noch ein Kind bekommen. Und um dieses Kind versorgen zu können, bin ich wieder in meinen alten Lehrerinnenberuf gegangen.
Das heißt, Sie waren alleinerziehende Mutter?
Alleinerziehende Mutter. Das Kind hatte aber sehr, sehr viel Kontakt zu seinem Vater. Also das war mir aufgrund meiner Geschichte, in die ich ja sehr wenig Kontakt mit meinem Vater hatte, weil er eben so selten zu Hause war. Aus dem Grund war es mir ganz wichtig, dass mein Sohn viel Kontakt zu seinem Vater hatte, was übrigens super geklappt hat. Darauf sind wir beide immer sehr stolz gewesen. Leider ist der Vater von meinem Sohn vor ein paar Jahren schon gestorben. Nachdem wir dann kein Paar mehr waren, haben wir uns immer regelmäßig zu sogenannten Elternabenden in irgendeiner Kneipe getroffen und haben dann immer überlegt, was das Beste für das Kind sei. In der Kita oder in der Schule oder dann während des Studiums und so weiter. Und auf diese Art und Weise der Kommunikation, wo wir das, was wir selber erlitten hatten als Paar, wirklich haben ganz weit wegstellen können. Unser Fokus war wirklich dieses gemeinsame Kind. Darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass wir das geschafft haben.
Dieses Kind, was ja inzwischen auch schon
42,
was ja auch erwachsen ist,
ja,
ein Mädchen oder ein Junge?
Nee, ein Junge.
Sie haben noch Kontakt?
Sehr viel, ja. Und es gibt ein hinreißendes Enkelchen.
Schön. Was das Schreiben angeht, haben Sie ja, wie ich das am letzten Freitag hören konnte, eine ganz besondere Form, die Sie bevorzugen.
Ja, ich nenne das dokumentarisch-biografisch. Also hier in Bielefeld fing es an mit dem Buch über den Bielefelder Westen. Weil sich ja der Westen seit 1972, seit der Eingemeindung all dieser Ortschaften rundum, in einer rasanten Art und Weise entwickelt hat, hier rund um den Siegfriedplatz. Also damit fing das an. Und ich glaube, zur gleichen Zeit auch kriegte ich den Auftrag, dieses Tanzprojekt von Gregor Zöllig, dem Bielefelder Tanztheater, zu begleiten, in welchem Profitänzer und Laientänzer gemeinsam gestaltet haben. Und weil ich Tanz- und Ausdruckstherapeutin bin, haben die mich gefragt, ob ich das machen würde, sodass das Schreiben und diese Leidenschaft für den Tanz zusammenkamen. Das war das zweite Buch. Und das ist ja so eine Art Dokumentation und gleichzeitig so ein Stück Biografie. So eine Art Gruppenbiografie, weil es waren ja unterschiedliche Gruppen, die da getanzt haben. Und das wurde dann eigentlich immer biografischer, je nachdem, was als Buch dann folgte. Also das ist was mich sehr interessiert. Und immer dann, wenn es finanziell mal so ein bisschen knapp wurde bei mir, dann habe ich als Ghostwriterin gearbeitet. Und das war dann biografisch, ja.
Mir ist es in Erinnerung von der Lesung am Freitag über die Seemannsfrauen, ja, dass es Ihnen gelingt, mit den Leuten zu sprechen, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihnen dann in ihrem Buch, was dann daraus wird, aus diesen Gesprächen, eine eigene Stimme zu geben.
Das haben Sie schön formuliert, ja. Mhm. So ist es. Mhm.
Und nun interpretiert Gianna Nannini einen Hit aus dem Jahre 1958, Volare, in einer Rockversion.
Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dolce suonava soltanto per me. Yeah!
folgenden Abschnitt geht es um das Schicksal eines Bielefelders, der die Nazi-Diktatur überlebte und später ein bekannter Ratgeber in einer Jugendzeitschrift wurde.
Frau Meier, Sie haben eben gesagt, Sie schreiben dokumentarisch-biografisch.
Ja.
Und da fällt mir ein Titel von Ihnen ein, der auch für diese Gegend eine besondere Bedeutung hat. Versteckt im Teutow. Und hinter diesem Titel verbirgt sich eine ganz interessante Persönlichkeit, die ganze Generationen von Jugendlichen sehr gut kennengelernt haben. Was beinhaltet denn diese besondere Biografie?
Faschismus. Während der Arbeit an dem Buch über den Bielefelder Westen habe ich jemanden gesucht, der die Nazizeit hier in Bielefeld erlebt hat. Ich bin ja nicht von hier, darauf bin ich sehr darauf angewiesen. Und Pastor Steffen von der Lydia-Gemeinde, der hat mir dann diesen Kontakt vermittelt zu einem älteren Herrn. Und der hat mir erzählt, wie er als Jugendlicher die Nazizeit hier erlebt hat. Und in so einem Nebensatz, und zu unserer Gruppe gehörte ja auch Martin Goldstein, den kennen Sie ja. Ich sagte, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, der war auch dann später Dr. Sommer von der Bravo. Und da ich damals im Vorstand von der Pro Familia hier in Bielefeld war und mich für das Recht auf Abtreibung eingesetzt habe und Sexualpädagogik für mich auch ein interessantes Thema war, bin ich sehr neugierig geworden und habe recherchiert und habe Martin Goldstein besucht. Und habe über ihn erfahren, wie es ist, als 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger, als sogenannter Halbjude, dessen Vater im Februar 1945 nach Theresienstadt noch gekommen ist, im Lager zu sein, Angst zu haben. Also ich habe das für mich so als Aufgabe auch verstanden, weil ich ja viel mit Jugendlichen zu tun hatte. Und so zu schreiben, wie ich es dann gemacht habe, dass das eine Art ist, die auch Jugendliche ansprechen kann. Weil Martin Goldstein war auch 14, 15, 16, so wie die Jugendlichen hier auch. Und habe immer wieder versucht, was Martin Goldstein selber gemacht hat in Düsseldorf, mit diesem Buch in die Schulen zu kommen, damit die Kinder und Jugendlichen erfahren, wie es hier gewesen ist. Und trotz sehr viel Anstrengung ist mir nur eine einzige Schule entgegengekommen, und zwar das Helmholtz-Gymnasium, in dem Martin Goldstein selber Schüler gewesen ist und dann diese Schule verlassen musste, weil er nicht arisch war. Die haben mich dann mal eingeladen, weil die von dem Buch gehört haben und die haben Projekttag für die ganze Schule zu diesem Thema gemacht, Faschismus in Bielefeld. In der Aula habe ich gesessen mit zwei Klassen, glaube ich, und es wurde in alle Klassenräume übertragen. Und die älteren Schülerinnen und Schüler hatten unter anderem die Aufgabe, durch die Stadt zu gehen und zu gucken, wo sind Stolpersteine. Und die haben dann recherchiert zum Schicksal von den Menschen, die auf den Stolpersteinen zu lesen waren. Eine Gruppe, die haben Geschichten dazu geschrieben. Es war so, die Stolpersteine waren gelegt. Das war so ungefähr 2 Jahre, nachdem das Buch erschienen ist. Es waren 3 Stück. Martin Goldstein hat ja in der Wittgensstraße gelebt mit seinen Eltern und mit seinem Bruder. Und es gab da 3 Stolpersteine und 2 Tage später waren nur noch 2 da. Ich habe dann da angerufen bei dieser Stolperstein-Initiative und die haben mich darüber informiert, dass die Nachkommen von dem Bruder von Martin Goldstein, von Franz, dass die gerne wollten, dass dieser Stein an einer anderen Stelle gelegt werden sollte, wo der Franz wahrscheinlich länger gelebt hat als hier in der Wittgenstraße. Das hatte ich erzählt. Und dann haben diese jüngeren Kinder Geschichten dazu geschrieben. Also die haben einen super Projekttag gemacht. Und sowas habe ich mir gedacht, da müssten die Schulen doch eigentlich Schlange stehen. Nein, ist nicht zu machen. Die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die sagen, wir haben jetzt sowieso schon so viel Stress, da können wir nicht jetzt noch was Extras machen. Und möglicherweise kostet das ja auch Geld. Sie wollen ja vielleicht sogar ein Honorar haben.
Ich frage Sie jetzt mal als Pädagogin, was stimmt eigentlich nicht an unserem Bildungssystem?
Das sage ich Ihnen jetzt. Ich hatte ja eine sehr finnische Zeit. Mit 14 hatte ich einen Schüleraustausch nach Finnland und dann bin ich in jedem Sommer da wieder hingefahren. Und verfolge jetzt immer noch, was politisch in Finnland los ist und auch dieser pädagogische Aspekt. Und immer wieder kann man ja lesen, die Finnen, die Schweden und so weiter, die haben ein Schulsystem, in welchem der Erfolg der Kinder nicht abhängig ist von ihrem Elternhaus. Und das ist das Problem. Und in Finnland, wo es ja die glücklichsten Menschen der Welt sein sollen, was ich damals auch so erlebt habe, ich habe gedacht, hier sind die alle so freundlich, was ist hier los? Und ich hatte auch darüber nachgedacht, vielleicht in Finnland zu arbeiten und hatte auch schon Kontakte in Helsinki in so einem Familienberatungszentrum. Und dann war ich einmal im Winter da und habe gedacht, nee, das überlebe ich nicht.
Interessant ist ja an Finnland, neben vielen anderen Dingen, dass auch Tangos geschrieben und leidenschaftlich getanzt werden.
Und wie? Ich war immer wieder auf einem Bauernhof in der Nähe von Savonlinna, in diesem Seendistrikt in Mittelfinnland. Und am Wochenende war immer Party. Und in Finnland, da gibt es sogenannte Tanssiman-Plätze, mitten im Wald, quasi so ein Tanzplatz aufgebaut hat, aber überdacht. Ich war das erste Mal dann da und die erste Überraschung war, Männer und Frauen sitzen getrennt. Mädels auf der einen Seite, Jungs auf der anderen Seite.
Wie bei uns in den Tanzschulen.
Ja, genau. Und dann fing die Musik an, immer dieser finnische Tango, ne? Und dann rannten diese Jungs auf diese Mädchenseite und die Mädchen standen alle auf und dann gab es ein unglaubliches Gerangel und die Jungs, wenn ihnen ein Mädchen da gefiel, dann tippten die so an und dann musste man da raustreten aus dieser Reihe. Und dann stand man erst auf der Tanzfläche nur so rum und betrachtete sich.
Wurde dabei auch gesprochen oder stand man einfach nur stumm da?
Man stand einfach nur so stumm rum. Und nach der Hälfte des Tangos wurde dann auch getanzt. Dann hatte man zu Ende getanzt und dann rannten die Mädels alle wieder in ihre Abteilung und die Jungs in ihre. Und die beiden Mädchen, mit denen ich auf diesem Bauernhof da wohnte, die hatten mir einen Satz eingeschärft. Und zwar, ich sollte, wenn ich mit jemandem tanze, den fragen, hast du ein Auto? Damit die wir wieder in unserem Bauernhof zurückkamen. Ne? Und dann habe ich also immer gefragt, hast du ein Auto? Und die guckten mich dann immer so ganz verwirrt an. Und ich dachte, vielleicht habe ich jetzt die falschen Wörter gesucht. Und dann bin ich mal raus auf den Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz, der war sehr bewegt. Die Autos waren sehr bewegt.
Das war das Rätsellösung. Es klang dann ja so, als hätten Sie die Initiative ergriffen
genau.
Und könnten also, gar nicht schnell genug in ein solches Auto kommen.
Nään huutes ehkuvan ja kutsuvan, mä niiltä polttavan saan suudelman. Mä tiedän kuitenkin myös hehkuu, on suurta valhetta vain se mun tuhoa. Sun huulessaan se on, hän siihen vaaralliset valloittaa. Sun huules ansaa.
Gefährliche Lippen. So hieß dieser finnische Tango. Sanna Piettiemen wurde begleitet vom neorustikalen Tango-Orchester unter M.A. Nimmingen. Im letzten Teil unseres Gesprächs zieht Marion Meyer noch einmal Bilanz und hat einen Wunsch frei.
Wenn ich zurückblicke auf das, was Sie mir bisher erzählt haben, dann ist ja Ihr Leben auf gar keinen Fall eine Strecke von A nach B, sondern Sie haben ja unzählige Weichen erlebt, Sie haben Kreuzungen überquert. Ja, und irgendwann kommt man ja an einen Punkt. Würden Sie sagen, das ist jetzt der Moment, an dem ich zur Ruhe komme, oder kann da noch was passieren?
Ich bin ganz sicher, Irgendwann in diesem, vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr wird es eine Idee geben, die dann wieder ein Buch wird. Also das ist ja nicht vorauszusehen. Meine Art zu arbeiten ist ja die, entweder ich bekomme einen Auftrag von einem Verlag, können Sie mal dies und jenes schreiben. Meistens ist es aber so, dass ich eine Idee habe und ich möchte daran gerne arbeiten und frage dann einen Verlag oder auch mehrere, haben Sie Interesse, da mit mir zu kooperieren? Ich habe überhaupt keine Idee, wo es hingehen wird, welche Themen das berühren wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es politischer wird als das, was ich bisher gemacht habe.
Verschlungene Wege haben Sie zurückgelegt und ja, die liegen vielleicht auch noch vor Ihnen. Auch die Zahl der Berufe, die Sie ja im Laufe Ihres Lebens ausgeübt haben, die ist ja recht erklecklich. Sie haben ja eben von Ihrer Arbeit als Tanztherapeutin ja auch gesprochen. Was gibt es denn noch?
Ich nähe gerne, ich koche gerne. Also ich gehöre zu den Menschen, die viele Talente haben. Und das hat Vor- und Nachteile. Hätte ich jetzt nur dieses Talent zu schreiben und vorzulesen, dann wäre ich auf einen anderen Weg gegangen. Aber mit diesen vielen Talenten, die auch gelebt werden wollen, ist es eben sehr bunt gewesen, sehr bunt geworden.
Das passt ja auch zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, das Beamtentum oder auch das Praktikum in der Stadtbibliothek, das haben Sie doch eher als beengend, einschränkend erlebt. Und die Tatsache, dass Sie Ihre vielen Talente auf allen möglichen Gebieten entfalten können, das ist ja doch ein großes Stück Freiheit auch.
Das ist ein gutes Wort dafür, ja. Aber es hat auch seinen Preis. Würde ich nur schreiben und hätte einen festen Verlag, der in jedem Jahr kommen würde und sagen würde, mach mal dies oder mach mal jenes, dann hätte ich keine Geldprobleme. Ich habe mit einer Freundin gemeinsam unsere beiden Kinder großgezogen. Ich habe immer nur Teilzeit gearbeitet. Ich wollte aber auch sehen, wie mein Kind wächst, wie es sich entwickelt. Damit geht es mir wie Millionen anderen Frauen, die jetzt mit einer Rente leben müssen, die unter dem Existenzminimum ist. Ich mache einfach, was ich für richtig halte. Und die Konsequenz davon ist die, dass ich gut rechnen muss.
Das ist im Grunde der Preis.
Das ist der Preis für die Freiheit.
Haben Sie ein Lebensmotto? Und wie lautet das?
Ich stelle an mir fest, seit der Befasstheit mit Buddhismus auch, seit 20 Jahren, dass ich eher so eine Haltung entwickelt habe, die heißt, ist egal.
Ein Egal im Sinne von Gelassenheit.
Ja, nicht Schiedegol, das ist dann Plattwitsch, ne? Ich bin da zweisprachig aufgewachsen, sondern ist okay.
Schön. Wenn Sie noch einmal von vorn anfangen können mit diesem ereignisreichen Leben, würden Sie alles noch mal genauso machen?
Ja.
Und wenn jetzt eine gute Fee zur Tür hereinkäme und würde sagen, Marion, du hast einen Wunsch frei, was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, liebe Fee, bitte schenke mir und meinem Mann ein Haus im Wald.
Da trifft sich ja auch wieder vieles von dem, was Sie so ausmacht, in diesen Wunsch. Frau Meier, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel neue Eindrücke, viel Neugierde und viele gute Begegnungen.
Myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger defying.
Don't Stop Me Now. Mit diesem Titel von Queen geht unsere heutige Sendung zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren. Hans-Jürgen Pade war nah dran im Gespräch mit der Bielefelder Autorin und Biografin Dr. Marion Meyer. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, finden Sie weitere Informationen im Internet unter Marion Meyer. Lieferbare Buchtitel sind im Buchhandel vorrätig. Als Vorleserin ist Marion Meyer an ganz unterschiedlichen Orten zu hören. Auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause. Kontakt unter marmai47@web.de. marmai47@web.de. Hier noch ein Tipp. Diese und weitere Sendungen können Sie in der Mediathek bei NRVision nachhören. Achtung, Vision schreibt sich hier mit W. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser einfach folgende Adresse ein. nrvision.de/mediathek/sendung/. Nah dran in einem Wort. Noch einmal, wenn es zu schnell war. nrvision.de/mediathek/sendung/. Nah dran in einem Wort. Hier können Sie auch Feedback geben oder einen Kommentar zur Sendung schreiben. Im nächsten Monat können Sie wieder mit uns nah dran sein, mit Berichten und Geschichten aus unserer Stadt. Am 4. Donnerstag im Mai um 21.04 Uhr auf Radio Bielefeld, 97,6 oder 98,3. Wir vom Nah-Dran-Team mit Erika Timmerhans, Peter Borchert, Heike Dreppenstedt und René Eschengert wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund und widerstandsfähig. Anregungen, Lob oder Kritik erreichen uns wie immer unter der Telefonnummer 0521 29 53 48 oder als E-Mail unter nah-dran@live.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Und während im Hintergrund die ersten Takte der deutschen Version von Göttingen zu hören sind, gesungen von Barbara, verabschiede ich mich am Mikrofon. Mein Name ist Gisela Pade. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch doch die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weit schlechter kennen. In puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen, ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns. In Göttingen, gewiss, dort gibt es keine Seine und doch den Wald nicht von Vincennes. Dort sah ich nur so schöne Rosen. In Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, das Silberbleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen. In Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter. Man weiß es, Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen. Es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen, es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben. Von Göttingen, von Göttingen.